Sie haben ja die Geschichte der letzten SPD-Reichstagsabgeordneten untersucht und nehmen wir gleich mal den eben gehörten Otto Wels. Der hat sich ja spätestens mit genau dieser Rede weit gegen die Nazis rausgelehnt. Was haben Sie recherchiert, wie sein Leben danach weiterging?
Ja, Otto Wels musste wie viele, die als Novemberverbrecher, also als Gründer der Republik diffamiert wurden, sofort nach dieser Rede Deutschland verlassen, sonst wäre er verhaftet geworden und ins KZ gekommen. Er ist nach Frankreich emigriert und hat in Frankreich dann gelebt bis 1939. Er musste die Besetzung Deutschlands, also Frankreichs, durch die deutschen Truppen nicht mehr miterleben. Er ist 1939 in Frankreich gestorben. Hat aber im Widerstand in Frankreich intensiv gearbeitet, hat im Exil eine große Rolle gespielt. Er war ja Parteivorsitzender und hat also den Widerstand aus dem Exil herausgesteuert bis zu seinem Tod. Er ist übrigens in der Nähe von Paris beerdigt und sein Grab wird von den französischen Bürgermeister in dem Ort, wo er beerdigt ist, bis heute gepflegt.
Das ist damit eine Geschichte der 120 Reichstagsabgeordneten der SPD, die Sie da auch recherchiert und zusammengetragen haben in Ihrem Buch. Warum haben Sie sich mit der Geschichte der SPD-Reichstagsabgeordneten beschäftigt? Warum ist Ihnen das ein Anliegen gewesen, das dem nachzugehen und das der Öffentlichkeit in Form eines Buches vorzulegen?
Ja, es gibt zwei Aspekte, die mich da beschäftigt haben, wie ich das Buch geschrieben habe. Der erste Aspekt ist, dass man ja derzeit wieder beobachten kann, wie Parlamentarier angegriffen und beschimpft werden. Mich hat schockiert beispielsweise der Angriff auf die Bundeskanzlerin, als Pegida eine Demonstration macht und einen Galgen trug, an dem Merkel hing. Und die Justiz hat darauf eigentlich nicht reagiert. Und ich habe mir gedacht, sind wir schon wieder da, dass man Abgeordnete, Parlamentarier, Regierungsmitglieder in dieser Art und Weise beschimpfen kann und verleumden und auch verfolgen kann. Und das Zweite ist natürlich dieser Satz von Otto Wels, Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Er spricht von uns. Und eigentlich hat die historische Forschung dieses uns bis jetzt nie genauer erforscht. Die Rede wird seit etwa 30 Jahren in Ehren gehalten. Wie Sie sagen, es ist für die Sozialdemokratie immer wieder ein Anlass, an diese Rede zu erinnern, allerdings erst seit 1983. Und dieses uns, und man kann uns Freiheit und Leben nehmen, die Ehre nicht, das wollte ich mal untersuchen. Wer ist eigentlich uns? Und das sind die 120 Abgeordneten. Und dann war eben mein Anliegen, das Schicksal aller Abgeordneten zu rekonstruieren, soweit das möglich ist.
Und wenn man sich da genau den Tag, an dem Otto Wels die Rede gehalten hat, an dem Tag, an dem über das Ermächtigungsgesetz abgestimmt wurde, den 23. März 1933, da waren ja gar nicht all jene 120 Reichstagsabgeordnete der SPD bei dieser Abstimmung. Einige konnten da entweder nur unter großen Schwierigkeiten dann teilnehmen oder nicht dabei sein. Was haben Sie recherchiert, wie das überhaupt auch mit genau diesem Abstimmungstag vorging? Also warum einige eben gar nicht daran teilhaben konnten?
Also das ist auch ein sehr interessanter Aspekt. In der gängigen Literatur lesen Sie immer, 94 Abgeordnete haben an der Abstimmung teilgenommen. Warum 26 nicht teilgenommen haben, finden Sie nirgendwo, auch nicht in den großen Büchern von Heinrich August Winkler und sonst jemanden, die sich damit befasst haben. Das war die erste Frage. Ich habe mich gefragt, waren die 26, die fehlten, feige oder was war da los? Und wenn man das dann recherchiert, dann muss man feststellen, dass alle 26, die nicht teilnehmen konnten, entweder bereits verhaftet waren oder in die Emigration fliehen mussten, nachdem man ihre Wohnungen überfallen hatte, nachdem man sie in den Orten, wo sie gelebt haben, verfolgt hatte, sind sie oft illegal Hals über Kopf über die Grenze gegangen, aus Berlin in die Tschechoslowakei oder nach Süden geflohen, über München nach Österreich. Also keiner dieser Abgeordneten ist aus Feigheit oder aus Krankheit unentschuldigt nicht da gewesen. Sie wurden nämlich als unentschuldigt gewertet. Das ist auch eine besondere Gemeinheit noch. Ein berühmter Abgeordneter, Julius Leber, daran sieht man, wie diese Sitzung ablief, wurde vor der Reichstagssitzung auf dem Weg vor der Krolloper verhaftet. Und der zweite, den sie verhaften wollten, Severing, den haben dann andere Abgeordnete geschützt. Und hinzu kommt, dass 81 kommunistische Abgeordnete, die auch gewählt waren, überhaupt nicht teilnehmen konnten, weil man ihnen die Mandate aberkannt hat. Und wenn man das anschaut vor diesem Hintergrund, dass dann alle anderen Parteien, also die Konservativen, der politische Katholizismus und der Liberalismus diesem Gesetz zustimmen, ist man auch noch heute fassungslos, denn all diese Abgeordneten haben ja miterlebt, was da passiert, denn die Krolloper war von SA besetzt und umstellt und sie haben trotzdem mit Ja gestimmt. Das kommt hinzu und die Schicksale der nicht Anwesenden war auch furchterregend zum Teil, weil man ihre Familien dann in Geiselhaft genommen hat und Frauen und Kinder verfolgt hat.
Wenn wir jetzt auch in die Biografien genau der Abgeordneten, seien Sie jetzt da gewesen bei der Sitzung oder konnten Sie nicht da sein bei der Sitzung, wenn wir da jetzt weiter reingehen, wie sah denn da so das Spektrum zwischen dann vielleicht Anpassung auf der einen Seite, aber auch eben Widerstand, wie Sie gerade auch schon von Otto Wels das erzählt haben, gegen die Nazis aus? Also können Sie da vielleicht ein paar weitere Biografien aufzeigen, was so dieses Spektrum auch klarstellt?
Also bei der SPD kann man sagen, gibt es eine Situation, wo sie sich angepasst hat an den Nationalsozialismus, also in einer Abstimmung am 17. Mai 1933. Da gab es aber nur noch 65 Reichstagsabgeordnete. Da ist die berühmte Friedensresolution Hitlers verabschiedet worden. Und die SPD, die 65 haben dieser Friedensresolution zugestimmt mit der Hoffnung, man hatte ihnen vorher gesagt, wenn ihr zustimmt, werden die Verhafteten entlassen. Das war natürlich dann Schall und Rauch, die wurden nicht freigelassen. Ansonsten wurden alle 120 SPD-Abgeordneten in der Folgezeit massiv verfolgt. Keiner kam ohne Verfolgung über diese Zeit hinweg. Viele wurden mehrfach verhaftet, viele wurden ins KZ gesperrt, 23 wurden ermordet von den Nazis. Und 40 gingen dann im Laufe der Jahre, vor allen Dingen schon 1933, 34 ins Exil. Und wenn man dann die Einzelschicksale, die 120, sich anschaut, dann hat man natürlich grauenhafte Schicksale zum Teil. Soll ich Ihnen einzelne mal schildern, zwei oder drei?
Ja, sehr gerne.
Also als Beispiel nur Fritz Husemann, der war der Vorsitzende des Bergarbeiterverbandes. Er wurde 1933 viermal verhaftet, tagelang brutalen Verhören ausgesetzt. Anschließend war er noch mal kurz frei, ist er sofort in die illegale Arbeit gegangen. Dann wurde er 1935 erneut verhaftet, als 62-Jähriger in das KZ Bürgermoor verbracht. Das ist das KZ, wo man im Moor arbeiten musste und man hat sie als Moorsoldaten bezeichnet. Er wurde dort schikaniert. Man hat dann einen angeblichen Fluchtversuch für ihn sozusagen inszeniert und im April 1935 erschossen. Auf der Flucht hieß es dann. Bei seiner Beerdigung waren übrigens 1000 Teilnehmer. Daran sieht man, dass die SPD-Solidargemeinschaft in Bochum in diesem Fall noch zu ihm stand und wusste, was ihm geschehen war. Ein zweiter Fall, Ernst Heilmann, der als ungekrönter König Preußens galt. Er war sozusagen ein patriotischer Sozialdemokrat, ein Kriegsinvalide. Er war auf einem Auge erblindet. Er war Fraktionsvorsitzender im Preußischen Landtag und galt als einer der führenden Sozialdemokraten. Aber er war auch ein Jude und damit war er doppelt stigmatisiert für den Nationalsozialisten als Sozialdemokrat und Jude. Er wurde von 1933 bis 1940 in zahlreichen KZs eingekerkert und im April 1940 gezielt und grauenvoll durch eine Giftspritze ermordet. Und der dritte, der Nachkriegspolitik gemacht hat und sehr bekannt wurde, dann ist Kurt Schumacher. Auch er wurde im Ersten Weltkrieg schwer verwundet. Er gehört also auch der Schützengrabengeneration der streitbaren Republikaner dann an. Er hat sich 1932 für die Nationalsozialisten zum Feind in jeder Hinsicht gemacht, als er im Reichstag eine Rede hielt und sagte, Der Nationalsozialismus ist der dauernde Appell an den inneren Schweinehund im Menschen. Man hat ihn 1933 sofort gesucht und verhaftet. Man hat ihn öffentlich gedemütigt, wie viele Abgeordneten auf Leiterwagen durch die Stadt gezogen. Man hat ihn dann in das KZ auf den oberen Heuberg in Württemberg eingeliefert. Das war eine alte Militärkasematte, da musste er unterirdisch arbeiten oder er musste Gras zupfen und wurde gequält und gefoltert. Anschließend kam er nach Flossenbürg in ein anderes KZ und schließlich nach Dachau. Und 1943 war er so geschwächt, dass die Nationalsozialisten, weil er sehr populär war bei den Sozialdemokraten, ihn entlassen haben mit einem Gewicht von 42 Kilo, mit der Begründung, er ist ein totgeweihter Esser, den brauchen wir nicht mehr. Man hat ihn nach Hannover entlassen, nicht nach Württemberg, wo er herstammte. Und dort wurde er dann 1945 zum Gründer der Nachkriegs-SPD und er hat bei der Gründungsversammlung den Satz gesagt, mich schauen hier 1000 Jahre Haft und Verfolgung an, auf die Delegierten bezogen, die anwesend waren.
Und damit ist Kurt Schumacher ein Beispiel jener damaligen Reichstagsabgeordneten, die dann auch den Nationalsozialismus überlebt haben, also derer der SPD unter anderem, ist ja auch ein Beispiel, der auch noch dann weiter in der Politik blieb, Paul Löbe oder auch noch Journalisten des Vorwärts, wie beispielsweise auch der Journalist Josef Felder, die ja. Sie da eben ihre Biografien recherchiert haben. Wenn man sich dann anblickt, wie die Menschen dann auch mit ihren jeweiligen Erlebnissen nach 45 wieder angekommen sind in der Politik und wie mit ihnen umgegangen wurde, was ist denn das, was Sie da für einen Umgang erfahren haben und wie frei Sie Ihre politische Arbeit da auch durchführen konnten in einer Gesellschaft, die ja immer noch sehr postnarzistisch geprägt war?
Ja, Sie sagen das zu Recht. Die Sozialdemokraten, die nach 45 nach Deutschland zurückgekehrt sind, da wäre auch noch Ernst Reuter zu nennen, beispielsweise aus der Emigration, der war in der Türkei in der Emigration. Wilhelm Högner, der bayerische Ministerpräsident und der Sohn von Ebert, also auch Fritz Ebert genannt, Grotewohl, der dann Staatsgründer in der DDR wurde. Aber die nach Westdeutschland zurückgekehrt sind in der Bundesrepublik, waren im Grunde genommen mit der Situation konfrontiert, dass niemand etwas hören wollte. Es war eine Schweigegesellschaft, eine Gesellschaft, die vergessen und verdrängen wollte. Das kommt ganz typisch zum Ausdruck. Paul Löwe, den Sie erwähnt haben, war der Alterspräsident des ersten Bundestages, der 1949 in Bonn zusammentrat. Paul Löwe hat als Alterspräsident an die Verfolgten und Ermordeten erinnern wollen. Und als er diesen Satz sagte, kam aus dem Plenum von rechts, also von den liberalen Parteien der Ruf, keine Aufrechnung, hören Sie auf. Es entstand Unruhe im Reichstag. Und in der Folgezeit haben viele dieser Verfolgten überlebt haben, damit zu tun gehabt, dass niemand das hören wollte, was sie erlebt haben. Und insofern hat man geschwiegen. Erst 1983 im Bundestagswahlkampf wurde dieses Schweigen gebrochen, weil die Bundestagswahl just im März 1983 stattfand. Jetzt war Willy Brandt Alterspräsident des Bundestages und er hat ganz offensiv und bewusst an die Verfolgten von 1933 erinnert. Nach dieser Rede haben sich die Sozialdemokraten und die Grünen im Bundestag erhoben und dann hat Willy Brandt gesagt, ich wäre dankbar, wenn sich auch die anderen Fraktionen erheben würden. Daraufhin sind die CDU, CSU und FDP-Abgeordneten aufgestanden. An diesen kleinen Episoden sehen Sie, wie lang die Verdrängungsgeschichte dauert und wie kompliziert sie ist, denn es gab eben viele Abgeordnete und große Parteien, die 33 auf der falschen Seite waren.
Damit ist auch geklärt, warum sich erst ab 1938 die SPD 83 meine ich ja, die SPD verstärkt der Rede von Otto Wels und genau diesem Ausspruch Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht zugewendet haben, was sie eingangs nämlich ansprachen. Wenn man sich nun aber, und das war jetzt vor allem ja das Geschichtsnarrativ der BRD, die unterschiedlichen Geschichtsnarrative anschaut oder eher die Frage danach, ob es unterschiedliche gab zwischen DDR und BRD, BRD, nämlich wenn es um die damaligen SPD-Politiker im NS geht. Haben Sie da Unterschiede feststellen können?
Naja, die DDR hat natürlich von Anfang an sich als einen antifaschistischen Staat deklamiert und bezeichnet. Und die Gründer der DDR waren ja zum einen Kommunisten, die im Exil gewesen waren, zum anderen aber auch Sozialdemokraten, wie Otto Buchwitz, eben Ebert Junior, der Sohn des Reichspräsidenten, und Grote Wohl, das waren Abgeordnete von 1933 der SPD-Fraktion, die aber im Zuge der Zwangsvereinigung von SED oder KPD und SPD zur SED in die SED eingetreten sind. Sie lebten auf dem Gebiet der DDR, blieben dort leben und glaubten, waren der Überzeugung, kann man für alle drei sagen, dass die DDR, so wie sie gegründet worden ist, dem antifaschistischen Gedanken mehr Aufmerksamkeit schenken würde als die Bundesrepublik, wie diese eben 49 parallel entstand. Also da gibt es einen Dissens zwischen den Sozialdemokraten, die sich in die SED eingliedern ließen, und den natürlich Sozialdemokraten, die in der Bundesrepublik lebten. Ein Dissens, der natürlich dann in der Geschichtswissenschaft auch eine große Rolle spielte und im Grunde genommen bis heute immer wieder diskutiert wird. Wenn Sie mit Vertretern der Partei Die Linke diskutieren, taucht immer wieder diese Konfrontation auf, dass die DDR antifaschistisch im Kern gegründet worden sei, während die Bundesrepublik ein Staat gewesen sei oder ist, der im Grunde genommen keinen Antifaschismus in diesem Sinn jemals gepflegt hätte. Also das sind geschichtspolitische Kontroversen, die bis heute andauern.
Und was ist das, was Sie da aus den Recherchen zu den Biografien der 120 SPD-Reichstagsabgeordneten so mitgenommen haben, aus denen heraus ja Ihr Buch entstanden ist, Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Was ist das, was bei Ihnen vor allem auch so ganz eindrücklich hängen geblieben ist und was Sie vielleicht auch den Lesenden mitgeben möchten, auch als Lesegefühl vermitteln wollen?
Also für mich ist zum einen gewesen, dass man jetzt endlich einmal sehen kann, mit welcher Brutalität und welcher Energie, kann man sagen, verbrecherischer Energie diese Abgeordneten verfolgt wurden, gedemütigt, diskriminiert, kriminalisiert. Zwei Drittel wurden mindestens einmal verhaftet, drei begingen Selbstmord, 23 wurden ermordet, 40 mussten emigrieren. Das ist also eine, wenn man so will, Elite von deutschen Demokraten, die 1933 diese Sozialdemokraten waren, in einer Art und Weise verfolgt und ausgelöscht wurde, dass wir nach 1945 eigentlich allen Grund haben und bis heute erst recht allen Grund haben, eine demokratische Erinnerungskultur in Deutschland zu pflegen. Wir haben ja lange Zeit im Grunde genommen den Fokus der Erinnerungskultur nicht auf die Demokratiegeschichte, sondern auf die Diktaturgeschichte gerichtet, was auch notwendig war. Aber die Erinnerung an standhafte Demokraten muss ebenfalls bei uns einen Platz in der Erinnerungskultur haben. Und ein deutliches Beispiel für diesen Wandel ist ja auch die Rede von Bundestagspräsident Lammert dieses Jahr am 23. März, als er den Zentrumspolitiker Erzberger, der 1921 ermordet wurde, und Otto Welz sozusagen ehrte und ihnen den Namen, also den Namen von Gebäuden des Bundestages, ihren Namen gab. Es gibt jetzt ein Erzberger und ein Welz-Gebäude unter den Linden. Und diese Botschaft von Welz an die Nachwelt, Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht, die verweist auf das moralische Kapital der Ehre. Und ich finde, für Demokraten ist das äußerst wichtig. Und aus demokratiegeschichtlicher Hinsicht kann man nur sagen, jede politische Kultur gründet auf Erinnerung, auch die demokratische Kultur. Und der Schleier des Vergessens, von dem Lammert gesprochen hat, den wollte ich wegziehen und habe deswegen dieses Buch so angelegt.